Hi, ich bin Pascal, herzlich willkommen in meinem Bett. Das ist mal ein bisschen anderer Podcast, ich liege aber aus Gründen hier. Ich habe nämlich MECFS und eine Kopfgelenksinstabilität. Kennt bisher kaum jemand, aber genau daran würde ich am liebsten mit euch zusammen ein bisschen was ändern. Es wird allerdings kein reiner Krankheitspodcast, sondern Talkformat mit überraschenden und spannenden Themen, mit sehr persönlichen Gesprächen und vor allem mit unglaublich tollen Gästen. Ja, und weil ich natürlich nicht zu meinen Gästen kann, legen sich meine Gäste zu mir in dieses Bett. Legt euch gerne mit dazu.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.
Ihr Lieben, vorab eine kleine Triggerwarnung. In dieser Podcast-Folge geht es nämlich um die Themen Tod und Sternenkinder. Falls euch diese Themen emotional zu sehr belasten sollten, seid achtsam mit euch. Und mein heutiger Gast macht eine Arbeit, da würde ich mal behaupten, dass dafür den meisten Menschen echt die Worte fehlen. Denn sie ist Sternenkind-Fotografin. Das bedeutet, sie begleitet Eltern in ihrem wahrscheinlich traurigsten und auch gleichzeitig intimsten Moment, nämlich dann, wenn ein Kind, ein Baby, still geboren wird. Und es war mir deshalb wichtig, sie einzuladen, weil ich einmal genau weiß, wie sich dieser Schmerz anfühlt. Meine Frau und ich haben 5 Fehlgeburten erlebt. Dann aber auch, weil ich finde, dass das ein unglaublich mutiger und starker Job ist, den sie macht. Und aber auch, weil ich finde, dass in der Gesellschaft einfach viel zu wenig darüber gesprochen wird und das viel zu oft verdrängt wird. Und deshalb reden wir heute drüber. Bei mir zu Gast im Bett ist Christine Strecker. Hallo Christine.
Hallo Pascal, schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich, dass du da bist. Deine wievielte Podcast-Aufnahme zum Thema Sternenkind-Fotografie ist das?
Die erste.
Wir müssen also drüber reden, kann man sagen, oder? Ja. Wie ist das? Du machst das ehrenamtlich, ne?
Ja.
Okay, was machst du hauptberuflich?
Im Hauptberuf bin ich Pflegekraft an der Schule für Menschen mit Behinderung.
Ah, okay, aber auch sowas Emotionales.
Ja, aber sehr Lustiges und auch sehr Anstrengendes. Die Kinder fordern einen ganz schön.
Ja, das auf jeden Fall, das stimmt. Und wie ist das, wenn du dann irgendwo hinkommst und erzählst, was du machst? Wenn du zum Beispiel erzählst, du bist Sternenkind-Fotografin, wie reagieren die Leute darauf?
Meistens sind sie erstmal sprachlos. Das ist tatsächlich meistens so das Erste. Viele brauchen erstmal einen Moment, um das sacken zu lassen. Aber ganz, ganz viele finden das unglaublich, also so geht es zumindest mir. Viele finden das unglaublich toll und haben ganz, ganz viel Ehrfurcht davor. Mhm. Und sagen halt einfach, wie wichtig das ist, dass es das gibt. Und das ist es ja auch. Also es ist wahnsinnig wichtig. Es gibt ganz, in Anführungsstrichen, weniger von uns.
Mhm, ja.
Es könnte viel, viel mehr Leute davon geben. Aber mir ist auch ganz klar bewusst, dass es nicht jeder kann. Nicht jeder kann ins Krankenhaus gehen und Eltern begleiten, Familien begleiten, die Trauer ertragen.
Ja, ich meine, Tod an sich ist ja schon Tabuthema in der Gesellschaft. In dem Fall, glaube ich, zerreißt es noch mehr Menschen. Ich für meinen Teil könnte es nicht. Ich habe früher selbst viel fotografiert, hobbymäßig. Wir beide kennen uns ja auch schon ein kleines bisschen länger, aber halt so, ich sage jetzt mal über Facebook oder so, weil ich auch ganz vielen Instagram- und Facebook-Seiten da folge, weil ich das Thema einfach so unfassbar toll und wichtig finde. Ich persönlich könnte es nicht. Aber ich finde es auch einfach deshalb wichtig, jetzt zum Beispiel in meinem Fall, Menschen mit MECFS zum Beispiel, die Suizidrate liegt bei fast 40% bei Menschen, die so schwer erkrankt sind. Deswegen ist es, glaube ich, einfach wichtig, dass das Thema Tod grundsätzlich mal einen Raum bekommt in der Gesellschaft auch.
Auf jeden Fall.
Ja. Und wie war denn dein Weg dahin? Also gab es einen speziellen Moment, in dem du gesagt hast, das möchte ich unbedingt machen, oder gibt es da eine Vorgeschichte?
Ich glaube nicht, dass man aufsteht und sagt so, okay, ich möchte jetzt Sternkindfotografin werden. Das ist, glaube ich, immer eine Reise und bei den meisten auch wirklich damit verbunden, dass sie mit dem Thema in Berührung kommen. Mhm. Bei mir war es eine ganz lange Reise. Ich habe in jungen Jahren 2 Sternkinder selber gehabt.
Ja.
Weiß, wie wichtig Fotos sind, weil von meiner Tochter gibt es keine Fotos. Mhm. Es gab dann irgendwann auch so ein bisschen die Flucht davor, weil es einfach sehr viel war als junger Mensch, diese Last zu tragen, 2 Kinder.
Wie alt warst du, wenn ich ganz indiskret fragen darf?
Bei meinem Sohn war ich 21 und bei meiner Tochter 17.
Ui,
Also
okay,
wirklich noch sehr, sehr jung.
ja, allerdings.
Und bin dann, wie gesagt, auch irgendwann weggelaufen, ein bisschen Abstand gebraucht, bin nach Süddeutschland gegangen und musste dann feststellen, dass ich irgendetwas habe, was das anzieht, weil auch dort sind mir Sternkinder begegnet. Und als ich dann vor 7 Jahren mit meinem jetzt 6-jährigen Sohn schwanger war, hat eine Freundin von mir Zwillinge leider still zur Welt bringen müssen.
Ja.
Und als sie mir damals die Fotos zeigte, habe ich gedacht, da fehlt einfach mehr Liebe in den Bildern. Also ich bin nicht die Superfotografin, um Gottes Willen. Da gibt es viel, viel bessere als mich. Aber ich glaube, ich bringe ganz viel Liebe mit, weil ich weiß, wie es ist, wenn man so ein kleines Wesen gehen lassen muss.
Das wäre mir auch oder für dieses Gespräch auch für alle, die uns zuhören, für alle, die uns zugucken, ganz wichtig. Das ist natürlich ein Thema, da schnürt sich einem auch immer wieder mal die Kehle zu. Das gehört auch, glaube ich, mit dazu. Das ist ganz wichtig, dass das Raum hat. Aber mir ist auch ganz wichtig dazu zu sagen, einfach, dass es hier vor allem um das Thema Liebe auch einfach gehen soll, dass das super wichtig ist. Und ich fühle das sehr, was du gerade gesagt hast, weil man es ja auch grundsätzlich als Fotograf schon kennt. Wenn Leute zum Beispiel sehen, dass man eine tolle Kamera hat oder so, dann kommen die Leute und sagen, boah, du machst mit Sicherheit super Bilder. Das hat damit einfach mal gar nichts zu tun, sondern einfach auch mit ganz viel Gefühl für die
Genau.
Situation.
Wobei ich sagen muss, ich fotografiere mit einer sehr, sehr alten Kamera. Die
Ja, siehste.
habe ich sogar geerbt von meinem Bruder.
Ja.
Also
Ganz
die
kurz für
ist
alle Nerds, was ist es für eine?
eine Nikon D5600, also wirklich alt. Noch eine richtige
Muss
Spiegelreflex.
man mit umgehen können. Ne? Ist nicht einfach mal kurz auf den Knopf drücken, gucken auf dem Display, ob das was geworden ist
Nee,
und dann
man
wieder
muss noch ein
einfach.
bisschen
Ne?
arbeiten dran.
Ja.
Und ich habe auch lange gebraucht, um sie zu beherrschen. Viele Workshops besucht, viele Lehrgänge besucht, um es wirklich zu lernen. Aber es war wirklich, ich wollte dieses Fotografieren lernen. Ich habe auch oft die Möglichkeit, andere Sachen zu fotografieren, habe schon Anfragen gehabt für Hochzeiten und alles. Aber das ist nicht das, warum ich fotografiere. Das, warum ich fotografiere, ist wirklich den Familien in dem Moment das zu schenken, was in einer Stunde nicht mehr da ist.
Das kann man sich einfach,
Diese Momente
dieses Gefühl.
einzufangen als Familie.
Das ist Wahnsinn.
Und
Ich habe so die ganze Zeit das Gefühl, wir haben jetzt noch gar nicht so wahnsinnig viel geredet, ne? Aber du hast ja auch schon jetzt eine Reise dann hinter dir. Du hast ja schon auch echt einiges dann erlebt, auch in jungen Jahren schon so eine super krasse emotionale Achterbahnfahrt hinter dir. Ich bin in solchen Situationen, jetzt kann man mir wieder vorwerfen, ja, er hat wieder gerade einen spirituellen, aber so dieses Gefühl, dass sich dieses Ehrenamt sich dich ausgesucht hat.
ja, das ist auch die, also die Stern, wir sagen immer, also unter uns Kollegen, die Sternkinder suchen sich ihren Fotografen aus oder die Familien, wie auch immer man das nennen möchte, kriegen den Fotografen, der zu ihnen passt. Das
Ja.
ist ganz oft so. Also ich hatte auch schon Einsätze, wo es eigentlich überhaupt nicht gepasst hat und aber auch kein anderer konnte und man sich dann irgendwie doch die Zeit geschaufelt hat
Ja.
und man ist hingefahren, eigentlich ein Stück weit vielleicht auch, oh, nee, heute nicht. Und ich bin rausgekommen und das war der schönste Einsatz überhaupt. Also, wo ich Menschen getroffen habe, die mir so ans Herz gegangen sind. Das ist, manchmal ist das, dann geht man raus und ist total, ja, dankbar, geerdet und freut sich einfach, dass man genau diese Familie begleitet hat.
Und das finde ich das Tolle an diesem Job, Leute, ne? Dass auch diese Gefühle in so einem eigentlich ja unfassbar traurigen Moment, vielleicht im traurigsten Moment ganz vieler Menschen, dass diese Gefühle trotzdem auch Raum haben und da
Ja,
sind, dass auch
ganz
das
oft.
geht, ne? Dass da trotzdem so viel Liebe, so viel auch Freude, Zuneigung, auch vielleicht sogar Glücksgefühle mit dabei sein können, weil du diesen Menschen das gerade einfach ermöglicht in diesem Moment. Vielleicht können wir das nochmal, kannst du das nochmal versuchen, so ein bisschen zusammenzufassen. Also, was ist für dich das Besondere an diesem Job, wo du sagst, genau deshalb machst du das? Was liebst du daran so sehr?
Zum einen halt, dass ich den Familien die Möglichkeit gebe, auch wenn sie ihr Kind jetzt im Krankenhaus nicht angeschaut haben, es irgendwann zu sehen,
Ja.
es sich bewusst zu machen, das ist mein Kind, und Eltern, die es gesehen haben, die Möglichkeit zu geben, das so in Erinnerung zu behalten, wie es war. Also ich mache aus einem toten Baby auch kein lebendiges Baby auf den Bildern.
Klar, ja.
Ich milder es gerne ein bisschen, aber Ich mache aus einem toten Menschen keinen lebendigen Menschen. Also die Eltern kriegen die Bilder so, wie das Kind ist. Ich fange aber auch die Emotionen ein. Ich habe ganz oft Eltern, die Berührungsängste haben, die ihr Kind erstmal nicht sehen möchten, nicht anfassen möchten. Und ich biete allen Eltern an, mich zu begleiten zu ihrem Kind, dabei zu sein, wenn ich es fotografiere. Ich gehe deswegen immer im Vorfeld zu den Eltern, auch wenn wir von der Klinik die Info bekommen, die Eltern möchten nicht dabei sein, spreche ich es trotzdem einmal kurz an.
Ja.
Gibt die Möglichkeit, sag, ich bin jetzt unten, ihr könnt dazukommen jederzeit, ihr könnt euch in den Türrahmen stellen und von Weitem zugucken. Und ich erlebe ganz oft, dass die Eltern dann doch kommen, dass die Neugier überwiegt, dass sie von Weitem gucken und dann aber auch oft auftauen. Und das beginnt meistens dann mit einem, wir legen die kleine Hand auf den Finger oder wir streicheln es einmal ganz vorsichtig. Und meistens endet es darin, dass die Familien ihr Kind im Arm haben und ganz viel Liebe, die ich festhalten darf. Sie herzen ihr Kind, sie streicheln ihr Kind, sind auch unglaublich dankbar dafür, dass ich diese Brücke gebildet habe.
Ja, ich wollte es gerade sagen. Also das heißt, du erlebst es durchaus immer wieder mal, dass Eltern eigentlich nicht möchten. Ich meine, das ist ja auch für viele, es passiert ja auch spontan. Das ist ja nicht so, als wenn die Eltern sich immer darauf vorbereiten könnten. Aber dass es immer wieder Eltern gibt, die es eigentlich nicht möchten, aber dann nach kurzer Zeit oder auch durch dein Wirken dann in dem Moment dann doch auch das Kind anfassen, sich mit dazu.
Also es gibt auch Eltern, die das gerne möchten und dann nach 5 Minuten sagen, es reicht.
Ja,
auch das ist völlig legitim.
Klar, natürlich.
Ich sage auch immer zu den Eltern, ich sage, wenn irgendetwas ist, sag das. Bitte, bitte sag das. Wenn es zu viel ist, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, wenn euch spontan irgendwas einfällt, sagt das. Scheut euch nicht, irgendetwas zu sagen, sagt das. Es geht reinweg nur um euch.
Ich habe so unfassbar viele Sachen, die mich interessieren, die ich dich dazu fragen möchte. Wir werden über alles auch sprechen. Aber lass uns mal vielleicht so ganz oberflächlich logistisch vielleicht anfangen bei dem Thema. Also wie läuft so ein Einsatz bei dir ab? Also ich denke, rufen dich die Eltern an, ruft dich eine Klinik an, du machst es ehrenamtlich, hast du einen Beeper, so das. Wie passiert das?
Also es ist tatsächlich so, dass wir in einer Stiftung sind und dort in einem Forum organisiert sind. Wir haben Koordinatoren. Und tatsächlich ist es so, ähnlich wie bei der Feuerwehr, also wir haben eine Alarm-App auf dem Handy und wenn dann alle Daten im Forum sind, löst die Koordination den Einsatz aus und die Fotografen in der entsprechenden Region kriegen dann die Benachrichtigung übers Handy, dann rappelt das runter, wie bei der Feuerwehr auch.
Okay.
Und hört auch erst auf, wenn ich entweder bestätige oder ablehne.
Also wenn du zu Hause die Schlange runtergerutscht bist, dann...
Korrekt.
Okay, ja. Verstehe.
Und dann gehe ich ins Forum und gucke, was ist das für ein Einsatz, was ist das für ein Kind und nehme dann Kontakt zur Klinik auf oder zu den Eltern, frage, wann es passt, ob wir ein zeitlich gemeinsames Fenster finden. Und dann packe ich meine Sachen und fahre los.
Mit deiner Fotografinnentasche.
Genau, also.
Was ist da drin?
Ja, meine Kamera ist drin. Ich habe aber die Tasche auch für den Fall, dass ich mal direkt nach der Arbeit losfahren muss, zum Beispiel im Auto liegen. Dann habe ich immer ein Babydeckchen drin. Ich habe immer einen kleinen Teddybären drin, weil ich bei mir soll kein Kind ohne Teddy gehen.
Ja.
Das ist mir ganz, ganz doll wichtig, weil irgendwie... gehört zur Kindheit ein Teddybär dazu. Jeder von uns hatte, als er ein Kind war, ein Teddy. Und
egal, grade, wie lang oder wie kurz die Kindheit ist.
Genau, und gerade wenn das ganz spontan passiert. Manchmal gehen die Kinder unter der Geburt. Und dann sind die Eltern absolut überhaupt nicht vorbereitet, weil sie denken, sie haben jetzt gleich ihr Baby in den Arm und 9 Monate gewartet. Ja, und dann haben sie ihr Baby in den Arm, aber sie müssen es auch dann bald wieder hergeben. Und die sind oft nicht vorbereitet. Oder wir haben ganz kleine Sternkinder, wo dann einfach auch jedes normale Baby-Equipment viel zu groß ist. Ich habe Kinder fotografiert, da hat ein Füßchen auf ein Blütenblatt von einem Gänseblümchen gepasst.
Das kann man sich nicht vorstellen, ne?
Und selbst für die Kleinsten habe ich Teddys, die so 2, 2,5 Zentimeter groß sind, weil ich einfach sage, jedes Kind muss ein Teddy haben.
Traum.
Ich habe immer eine Lichterkette dabei, weil ich sage, das sieht immer ganz nett aus, wenn man im Hintergrund so ein bisschen Licht hat.
Mhm.
Und dann bediene ich mich aber auch ganz oft an dem, was draußen gerade ist. Also Blüten von Gänseblümchen. Also für mich ist sowieso das Gänseblümchen, ja, das Blümchen der Sternkinder schlechthin. Das ist so absolut unschuldig und ja, einfach liebevoll, niedlich. Es gibt bei mir auch, also ich habe noch nie ein schlimmes Sternkind gehabt.
Ja.
Selbst Kinder, die schon lange verstorben waren. Ich durfte ein Kind fotografieren, das während der Schwangerschaft mit seinem Zwillingsgeschwisterchen im Bauch sehr früh verstorben ist. Und die Schwangerschaft wurde dann nahezu komplett ausgetragen und beide Zwillinge geboren.
Wahnsinn.
Dieses Kind war über 20 Wochen schon nicht mehr da und es war trotzdem wunderschön und total faszinierend, weil einfach trotzdem alles da war.
Ist alles dran, ne?
Es
ist quasi Finger, fertig.
Zehn und
jedes kleine Wesen, das sich entschließt, den Weg auf diese Welt anzutreten, hat halt schon seine Geschichte.
Ja.
Egal, ob mit Woche 6 oder mit Woche 26 oder
wie also ich, immer, ne? Ich weiß, dass bei uns in der Organisation auf der Homepage steht, wir kommen ab der 14. Schwangerschaftswoche. Mhm. Für mich ist aber ab dem Moment, wo die Mama sagt, sie möchte das, was sie verloren hat, fotografiert haben, fahre ich auch los. Also ich fahre auch für eine 10. Schwangerschaftswoche. Ich bin für eine 10. Schwangerschaftswoche, jetzt muss ich überlegen, um die 50 Kilometer gefahren.
Wahnsinn, ja.
Und habe wunderschöne Bilder von einer kleinen Familie gemacht in einem Blumenfeld. Und die ganze Familie hat dieses kleine Geschöpf gehalten und es sind so tolle Fotos geworden.
Das Bild kann man auch einfach mal, finde ich, mal so für einen Moment so einen Gedanken irgendwie stehen lassen. Das ist schon sehr besonders. Das heißt, ihr seid also dann bundesweit organisiert, wenn du sagst, du fährst zwar lange Strecken, aber du würdest jetzt natürlich dann irgendwie keine Nachricht aus Frankfurt oder München
genau,
bekommen.
Genau, also
oder so, ne?
Die Stiftung, wo ich bin, die fotografiert.
Wie heißt die Stiftung?
Dein Sternkind.
Dein Sternkind.
Dein Sternkind. Das war auch die, also es gibt mehrere Organisationen in Deutschland mittlerweile, die das machen.
Ja.
Aber das war die erste, die das hier in Deutschland angeboten hat. Mhm. Das Ganze kommt eigentlich ursprünglich aus Amerika.
Mhm.
Der das mitgebracht hat hier nach Deutschland, ist leider auch vor anderthalb Jahren verstorben.
Mhm. Ein großes Erbe hinterlassen.
Ein großes Erbe hinterlassen.
Ein wichtiges, tolles
Erbe. Ich glaube auch, egal bei welcher Stiftung, Organisation ein Sternkindfotograf arbeitet, er hat den Namen Kai Gebel auf jeden Fall irgendwann mal gehört.
Okay, ja, alles klar. Ja.
Genau, wir sind wirklich also von der dänischen Grenze bis Südtirol, deutschsprachige Schweiz, Österreich sind wir vertreten. Ich weiß, dass die Stiftung auch mal einen Einsatz in Italien, also in Rom hatte. Da ist ein deutsches Paar im Urlaub gewesen und während des Urlaubs hat es das Kind verloren. Und dann ist damals ein deutscher Fotograf dahin gefahren und hat das Kind fotografiert.
Um nochmal zurückzukommen auf so einen Einsatztag jetzt von dir. Du machst dich fertig, fährst dann los, kommst an der Klinik an und dann?
Genau, also ich klingel wie alle im Kreißsaal oder auf der Intensivstation, je nachdem. Wir haben ja auch manchmal Kinder, die zum Beispiel zu früh geboren worden sind oder mit einem schweren Herzfehler geboren worden sind, die dann halt einfach ein paar Tage, Wochen, Monate, wir haben aber auch Kinder, die Jahre gelebt haben, also ganz unterschiedlich. Ich klingel ganz normal wie alle Besucher, sag Bescheid, wer ich bin, kriege meistens von dem Personal noch ein kurzes Briefing. Na, den Eltern geht's gut, den Eltern geht's gerade nicht so gut.
Okay, ja, verstehe.
Und meistens werde ich dann zum Zimmer begleitet. Wenn es mit der Familie ist, werde ich meistens kurz vorgestellt oder mir wird das Kind gebracht von den Hebammen, von den Schwestern und ich ziehe mich dann mit dem Kind zurück und fotografiere es alleine. Auch das gibt es oft.
Mhm.
Wenn zum Beispiel eine Familie schon nach Hause gegangen ist und oder sagt, sie möchte nicht dabei sein, dann fotografiere ich das Kind auch alleine. Wobei tatsächlich emotional schwieriger zwar die Einsätze mit Eltern sind, weil wir die Emotionen der Eltern natürlich hautnah erleben.
Absolut.
Aber es sind auch die schöneren Einsätze.
Mhm.
Weil wir die Emotionen erleben, weil wir sie einfangen können für die Familie, weil das, ich glaube, das ist für die Familien auch, ja, schön zu sehen, wie sehr sie ihr Kind geliebt haben, wie sehr sie sich auch in der Situation getragen haben. Also da sind sehr viele ganz persönliche Momente, die wir festhalten. Manchmal auch so persönlich, dass ich dann schon mal die Kamera senke und sage, okay, Ein Augenblick.
Ich wollte eigentlich noch ein kleines bisschen warten, aber jetzt muss ich dann fragen, wie machst du das? Wie machst du das als jemand, der es zwar auch selbst erlebt hat, aber auch als jemand, die Mutter ist? Wie gehst du mit dieser auch riesen Diskrepanz aus Wunder des Lebens und aber wahnsinniger Trauer über das, was da passiert ist? Wie gehst du damit um? Wie fängst du dich auf? Wie fängst du die Leute auf? Du hältst ja unfassbar viel Raum.
Ich glaube, ja, so ein Stück weit Distanz ist schon sehr wichtig. Man muss sehr gut auf sich selber hören. Ich muss immer in mich reinhören, kann ich das heute, bin ich dazu in der Lage
Ja.
oder bin ich heute eh emotional etwas angeschlagen. Schwierig sind für mich Einsätze, wenn ich feststelle, ich kenne die Eltern.
Okay, ja gut,
Auch
das ist
die hatte ich
natürlich
schon ein
auch.
paar Mal.
Ach, oh, ja. Du machst es dann trotzdem?
Ja. Natürlich.
Okay,
Also ich habe auch ein Elternpaar begleitet, wo wirklich die Tür aufging und die Mama mich anstrahlte, schön, dass du da bist. Wir hatten uns ein Jahr vorher darüber unterhalten, dass ich das mache und darüber wusste sie das überhaupt.
ja.
Ja, und ich war, glaube ich, mehr geschockt als sie, weil ich hatte ein paar Wochen vorher erst erfahren, dass sie überhaupt schwanger sind. Und in der Anforderung stand der Name des Papas drinne. Den hatte
Ja,
ich so
so.
überhaupt nicht auf dem Schirm und bin
Ja.
halt losgefahren und die Tür ging auf und ich war total perplex. Also ich wollte im ersten Moment noch anbieten, ob ich einen Kollegen schicken soll, aber sie hatte sich so gefreut, dass ich quasi zur Tür reingekommen bin, dass ich gesagt habe, okay, wenn es für die Eltern in Ordnung ist, dann ist es das für mich auch.
Da warst du in dem Moment genau die Richtige.
Ja.
Aber das heißt, es gibt schon auch Tage, an denen du dann auch aus Selbstschutzgründen dann halt sagst, das packe ich heute nicht oder
Ja.
ich bin selbst, habe einen so schlechten Tag oder so, das lasse ich
Genau,
lieber.
also ich hab auch manchmal Tage, wo ich es tatsächlich mit meinen zwei jüngsten Kindern abspreche. Gerade
Ja.
wenn es Einsätze sind, die noch am Abend reinkommen und man weiß, okay, das wäre besser, sie jetzt direkt noch zu fahren. Dann ist es oftmals so, dass ich meinen Kindern sage, gut, Mama könnte euch jetzt ins Bett bringen oder aber Papa, Schrägstrich, Freunde, Familie machen das. Ich habe Gott sei Dank ein tolles Netzwerk aus guten Freunden, die mich da ganz, ganz toll unterstützen und dann auch spontan kommen und die Kinder einhüten, damit ich losfahren kann. Die sagen, ich kann es nicht, ich kann weder fotografieren noch könnte ich das ertragen, aber ich unterstütze dich, indem ich dir die Kinder abnehme.
Toll, ja.
Und mein Sohn guckt mich dann immer an, der Größere mit seinen 6 Jahren und sagt, Mama, kommt das Baby in den Himmel? Und wenn ich ihm dann sage, ich sage, ja, das Baby ist schon im Himmel. Ja, Mama, dann musst du fahren. Das ist immer seine Antwort. Also Mama, für ihn ist es selbstverständlich. Die wissen das auch und meine Kinder kennen auch die Sternchen, die ich fotografiere. Also ich habe anfangs, wo ich angefangen habe, habe ich immer gedacht, ich muss das weghalten von den Kindern. Aber Kinder haben eine ganz eigene Art, mit Trauer umzugehen. Das sehe
Ja.
ich auch bei Geschwistern immer wieder. Und ich habe manchmal Kinder, die schon länger verstorben waren, die etwas schwieriger für die Bildbearbeitung sind. Und dann kommt mein Kind rein und sagt, Mama, guck mal, der hat so ein hübsches Ohr. Siehst du den Knick da drin? Und für die ist einfach immer nur wichtig, dass die Kinder in den Himmel kommen und dass ich sie fotografiert habe. Und immer ganz wichtig, ist es ein Junge oder ein Mädchen und wie heißt das Kind? Das ist
Ja.
ganz wichtig und dass es ein Teddy hat.
Toll. Oh Mann, das ist
Also
wunderschön.
das ist.
Also ist das auch was du vielleicht auch in diesen traurigen Situationen feststellst, wenn du, wie du gerade sagst, ja nicht nur auf die Eltern triffst, sondern dann ja auch manchmal vielleicht auf ältere Geschwister, die da sind. Haben die Kinder auch weniger Berührungsängste dann
Die
als die
meisten,
Eltern?
ja.
Ja.
Also die Kinder gehen ganz toll mit. Also wenn man Kinder lässt, auch kleine Kinder, die haben ein ganz eigenes Verständnis von Tod. Wenn man da ganz offen und ehrlich ist, haben die meistens die wenigsten Berührungsängste mit ihrem Geschwisterchen oder
Ja.
Cousinchen oder was auch immer da gerade geboren worden ist. In welcher Familienkonstellation? Also wir hatten schon alles. Ich habe ein größeres Kind begleitet in einem Hospiz. Also da war so eine große Familie da. Und dieses Kind wurde so liebevoll verabschiedet von allen, also
Ja.
von den Kindern, von den Erwachsenen, von den Großeltern, Paten, Freunden. Da war so viele Menschen da und das war so schön.
Ich frage mich, wann, wenn Kinder so viel weniger Berührungsängste haben, wann wir das verlernt oder verloren haben als Erwachsene.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein gesellschaftliches Tabu. Früher war das tatsächlich ziemlich normal, Verstorbene zu fotografieren. Oftmals auch das einzige Foto, was von einem Menschen entstanden ist, weil Fotografieren früher ja wirklich unglaublich teuer war. Heute ständig. Jeder hat ein Handy, jeder
Klar,
drückt auf die Kamera. Ich glaube, am Tag, ich weiß nicht, wie viele Millionen Selfies kursieren.
ja, zu viele.
Es ist auch ganz, ganz toll, aber ich glaube, auch mit diesem Schnelllebigen haben wir ganz viel verloren. Also,
Ja, da sind wir vor allem auch wieder bei Quantität statt Qualität.
ja.
Dann, das ist dann einfach, weil es so leicht verfügbar ist, verliert es dann für die Leute dann vielleicht auch irgendwie dieses Fotografieren ein Stück weit an Wert. Und es ist, glaube ich, auch einfach Thema Umgang mit dem Tod auch eine kulturelle Frage, ne? Also es gibt ja einfach
Ja.
Kulturen auf dieser Welt, die mit dem Tod ganz anders umgehen, die es sogar teilweise ja feiern, die das nicht als Ende, sondern als Anfang von etwas
Ja.
betrachten oder so. Ne? Da könnte man sich jetzt auch bis morgen früh drüber unterhalten. Aber du führst dann diese Gespräche, du kommst dahin, manchmal mit den Eltern, manchmal ohne, bereitest dann selbst quasi, ich sag jetzt mal, das Motiv ja vor. Das heißt,
Ja.
du kommst auf jeden Fall ja zu dem Kind. Bettest es, wie
Das
sieht
ist
das dann
völlig,
aus?
völlig unterschiedlich. Also, ich habe einen Fall gehabt, da war das Kind muslimisch. Das durfte ich überhaupt nicht, da durfte ich gar nicht in die Nähe quasi kommen. Also ich musste immer eine gewisse Distanz halten. Das haben alles, hat alles nur der Papa gemacht. Aber auch das ist völlig in Ordnung.
Ja, gut, klar.
Und dann habe ich Kinder, die ich ja noch bade, die ich anziehe, die ich zurechtlege, die ich den Eltern vielleicht das erste Mal in die Arme lege. Ich habe aber auch Kinder, die schon komplett fertig sind, die gewaschen sind, die angezogen sind. Wenn ich in den Kreißsaal komme, liegen sie bei Mama im Arm oder bei Papa oder Oma. Das ist komplett
Sprichst
unterschiedlich.
du mit den Kindern?
Immer. Ich frage
Schön.
immer, wie das Kind heißt, ob das Kind einen Namen hat. Und selbst manchmal, wenn es ganz früh war, hat das Kind vielleicht keinen Namen, dann sage ich Spatz.
Ja.
Also ich sage dem Kind immer, was ich mache.
Sehr
Ich sage,
liebevoll.
wir machen jetzt Fotos, wir ziehen dich jetzt an, wir baden dich jetzt. Immer. Es ist ein Mensch und wir unterhalten uns ja auch. Ich würde jetzt nicht an dir rumfummeln und dir nicht sagen,
Nicht bevor wir die Kameras ausgemacht haben. Liebe Grüße an unsere Ehepartnerinnen und Partner.
Dadurch, dass ich auch aus der Pflege komme, ich würde ja keine pflegende Person anfassen, ohne ihr zu sagen, was ich mache, wenn die Person jetzt im Bett liegt oder sowas.
Sehr respekt und sehr liebevoll finde ich das. Und nur weil du jetzt, sage ich mal, ausschließlich in dem Moment mehr oder weniger mit der körperlichen Hülle zu tun hast, heißt es ja nicht, dass das Kind nicht vielleicht irgendwo da ist.
Ja, mein Mann sagt immer, meine Frau ist ein bisschen gläubiger als ich. Das ist auch tatsächlich so. Also für mich war so, ich bin jetzt nicht übermäßig christlich oder so aufgewachsen, aber als mein Sohn gestorben ist, war mir das unglaublich wichtig irgendwie. Also ich bin da auch ganz toll in der Kirchengemeinde, in der ich gewohnt habe, aufgenommen worden. Es gab ganz liebevolle Rituale in der Gemeinde und das hat mir unglaublich viel Kraft gegeben. Und der Großonkel meines Mannes ist ein sehr gläubiger Mensch und einer meiner größten Unterstützer, der immer gesagt hat, er findet das total toll, was ich mache und total wichtig. Selber Journalist im Ruhestand.
Viele Grüße
genau.
an der Stelle.
Ja, und er hat mir auch ganz, ganz viel mitgegeben. Also er ist, wie gesagt, sehr gläubig und auch die haben ein Sternkind. Das ist, glaube ich, auch das, was mich und Carst so sehr verbindet. Wir wissen beide, wie das ist. Bei ihm, ich sage immer, war es sehr dramatisch. Die Tochter war Nachzügler und ist mit 12 Jahren innerhalb von 24 Stunden an einer Hirnhautentzündung verstorben.
Um Himmels Willen. Das reißt
Und
einem ja von heute auf morgen den Boden unter den Füßen weg.
bei mir war so, wo ich mit der Sternkindfotografie angefangen habe, ich konnte immer verstehen, warum Eltern von einem stillgeborenen Kind diese Fotos brauchen. Und irgendwann kommt man als Sternkindfotograf aber auch mit Einsätzen in Berührung, wo das Kind gelebt hat. Wochen, Monate, Jahre. Und wo man dann denkt, ja, aber es gibt bestimmt viele Bilder, wo das Kind gelebt hat, wo es vielleicht glücklich war, wo es gesund war. Warum jetzt Fotos von einem toten Kind machen? Und ich habe die Frage mit Carst besprochen und er sagte zu mir, sagte, als Inge damals gestorben ist, hat ein Kollege von ihm alles fotografiert, beim Bestatter, als sie aufgebahrt war. in der Kapelle, auf dem Friedhof. Und das sind für ihn die wichtigsten Fotos. Und da habe ich gefragt, warum? Und dann hat er gesagt, weil wir es dadurch verstanden haben. Also der Trauerprozess geht weit über das hinaus und braucht auch diesen Raum und diese Zeit. Und manchmal braucht es genau diese Bilder, um zu verstehen, dass das Kind nicht mehr da ist.
Und dass diese Fotos einmal dabei helfen, das zu verstehen, aber auch trotzdem immer wieder Trost spenden, ne?
Ja, mit Sicherheit. Also bei mir ist es so, wenn ich Eltern die Fotos gebe, sie kriegen sie immer in digitaler Form und auch einen Teil in Papierform. Und tatsächlich habe ich auch schon Eltern gehabt, die gesagt haben, sie haben Fotos zerknüllt. Und ich habe gesagt, das ist in Ordnung. Ihr dürft auch wütend sein.
Bitte, ja.
Trauer ist nicht nur traurig sein und Tränen. Trauer darf auch Wut sein. Wut darüber, dass das Kind gegangen ist. Wut über sich selber, dass man es nicht verhindert hat, was auch immer.
Es ist ja auch, sagen wir es mal, wie es ist. Es ist scheiße unfair und scheiße gemein. So.
Und das ist aber auch tatsächlich etwas, was ich oft sage, wenn ich mit Eltern im Kreißsaal bin und die gucken mich an und dann sage ich, es ist einfach scheiße.
Ja.
Gibt kein anderes Wort dafür, es ist so. Ja. Es ist unfair, es ist nicht richtig, es fühlt sich falsch an. Kein Elternteil sollte sein Kind zu Grabe tragen müssen.
Ist so. Weißt du, wie viele Eltern du schon begleitet hast?
Ja, ganz genau. Also ich habe tatsächlich jetzt vor kurzem mein 59. Elternpaar begleitet.
Wow, 59, das ist viel. Das zeigt ja auch, wie oft es passiert.
Ja, sehr oft tatsächlich. Also wenn man da nicht so dicht dran ist, dann ist es meistens ganz weit weg. Das ist auch gut.
Ja, ja.
In Anführungsstrichen.
Ja.
Aber wenn man das irgendwie mal im Freundeskreis oder so anspricht, ist man erstaunt, wie vielen Leuten das passiert ist oder wie viele Leute jemanden kennen, denen das passiert ist. Das ploppt dann auf einmal so auf und das kriegt dann eine ganz eigene Dynamik und das erlebe ich auch immer wieder, wenn ich jetzt irgendwo bin und ich sage so, ja gut, ich bin die Frau, die viele zum Weinen bringt, dann werde ich erstmal angeguckt, warum? Ich sage, ja, weil ich fotografiere tote Babys. Und dann kommt aber immer, ja, aber ich hatte das auch. Also das, also wenn da ein Raum mit einer größeren Personenzahl ist, ist mindestens eine Mama, meistens mehrere dabei, die sagen, ja, ich hatte das auch.
Ja, und vor allem in dem Moment öffnest du ja auch einen Raum
für das
Thema, ne? Weil es ja auch, glaube ich, einfach ist. Ich meine, es geht ja niemand hin und spricht das von sich aus an. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass, wenn es dann, ich sage jetzt mal, die Möglichkeit gibt, dieses Gespräch zu führen, dass Menschen sich dann auch öffnen in dem Moment.
Doch, ganz oft. Also auch auf Arbeit passiert das ganz häufig, wenn ich jetzt irgendwo neu anfange und sage, ja, ich habe da noch ein Hobby, ein Ehrenamt. Spätestens, wenn der Melder das erste Mal auf Arbeit geht, werde ich gefragt, was das ist. Und dann sage ich, ja, ich fahre jetzt dann nachher ins Krankenhaus und fotografiere ein totes Kind. Ich erlebe das immer wieder, dass dann Kollegen auch im Nachgang auf mich zukommen und einfach auch nochmal Gesprächsbedarf haben, weil sie das erlebt haben und das dann doch nochmal gerne loswerden möchten. Und das ist okay.
Ja, weil, wichtig und toll, dass es die
Möglichkeit gibt. Ich habe das damals bei mir auch erfahren, wie wichtig das ist, das einfach immer und immer und immer wieder zu erzählen, weil das erleichtert das einfach. Das erleichtert das Verstehen, das Begreifen, es erleichtert den Trauerprozess. Hm.
Guck mal, da sieht man nochmal, wie doppelt und dreifach wichtig dein Job oder auch deine Rolle in dem Moment einfach ist, ne?
Ja, wir sind auch so ein bisschen Brückenbauer.
Ja, ich finde es gut.
Zwischen den Kindern und den Eltern und manchmal auch dem Personal, was da hinten, also jetzt nicht unbedingt in den Krankenhäusern, aber zum Beispiel bei der Polizei. Auch für die ist sowas nicht leicht.
Nee.
Na, also ich weiß, bei meinem Sohn damals, als der am plötzlichen Kindstod verstorben ist, ich bin diesen ganzen Leuten, die da gekommen sind, das waren unglaublich viele, bis heute unglaublich dankbar. Und ich weiß, auch der Notarzt hat sehr lange dran geknabbert. Der hat sich letzten Endes sogar versetzen lassen in eine andere Stadt, weil er gesagt hat, er wohnte in der gleichen Straße. Und er kann nicht jeden Tag an diesem Haus vorbeifahren, wo er ein Kind vorgefunden hat, was eigentlich noch rosa ist und was noch warm ist und was er trotzdem nicht retten konnte. Das hat ihm echt zu schaffen gemacht. Und auch das Personal, wo man von ausgeht, Hebammen, Schwestern, auch für die ist das manchmal unglaublich schwer.
Ich habe so einen riesen Respekt vor allen Menschen, die sich tagtäglich damit auseinandersetzen und das dann eben nicht nur professionell tun, sondern auch zwischenmenschlich
Ja,
halt
also
machen müssen, ne?
ich bin zwar jetzt niemand, der also nicht mehr raucht, aber ich war schon so oft draußen gestanden mit Hebammen, Ärzten und habe mit denen nach den Einsätzen noch gesprochen, weil sie einfach auch Redebedarf hatten, weil auch die das mitgenommen hat.
Klar.
Ich gehe immer unglaublich dankbar nach Hause für die Kinder, die ich habe.
Ich wollte gerade sagen, du bist ja jetzt mehrfache Mutter,
Genau.
glücklicherweise, das ist super schön, aber das verändert einfach grundsätzlich auch auf die Sicht auf die Dinge,
Ja,
ne?
also ich glaube, jedes Elternteil von gesunden Kindern kennt es, dass man manchmal Tage dabei hat und denkt so, okay, sie treiben mich heute einfach in den.
Nein, das wird sich nie ändern, das glaube ich auch.
Aber wenn ich aus so einem Einsatz komme, dann kann der Nachmittag oder der Tag noch so stressig gewesen sein mit den Kindern. Ich bin einfach unglaublich dankbar dafür, dass sie da sind.
Es relativiert einfach sehr,
Ja,
sehr viel.
unglaublich.
Ne? Und gibt einem, glaube ich, dann auch selbst in diesen genervten Momenten dann
Ja.
zwischendurch mal die Möglichkeit, einen Schritt zurückzumachen, sich das große Ganze von
Ja.
außen anzugucken und zu sagen, wie schön, dass mein Sohn mich nerven kann.
Also
Ne?
es hat mir einfach auch ganz viel gegeben, dieses Ehrenamt. Ich darf nicht nur schenken, weil das, was wir tun, ist von jedem einzelnen Fotografen ein Geschenk. Also wir geben unsere Zeit, wir geben ja ein Stück weit unsere Emotionen, weil wir das auch auf uns laden. Wir stellen das Equipment, wir bringen das, was wir in die Kliniken mitbringen, bringen wir selber mit. Das ist meistens selbst finanziert. Die kriegen die Fotos. Ich kenne keinen Fotografen, der keine Prints rausgibt. Die zahlen wir alle selber aus eigener Tasche. Alles, was dahinter steht, die Bildbearbeitungsprogramme, die Software zum Verschicken, das kostet alles Geld. Das ist alles etwas, was wir aus eigener Tasche finanzieren.
Krass. Das wäre jetzt noch eine der Fragen auch zusätzlich gewesen. Also Ehrenamt bedeutet natürlich, dass du kein Geld damit verdienst,
Genau.
aber da hängt ja noch viel mehr dran. Du hast vorhin einmal kurz erwähnt, 50 Kilometer Autofahrt. Jetzt hast du vom Equipment, von den
Genau.
Materialkosten gesprochen. Das heißt, das tragt ihr alles wirklich selbst.
Ja, also die.
Die Stiftung, für die du da arbeitest, inwiefern finanziert die da vielleicht was mit?
Die Stiftung finanziert für uns das Verpackungsmaterial. Wir kriegen USB-Sticks gestellt, wir kriegen
Okay, ja, immerhin.
Fotorahmen gestellt. Also da ist schon ganz viel und die sorgen natürlich auch dafür, dass wir mehr Eltern erreichen. Also es ist wirklich so, dass wir das immer wieder erleben. Wir kommen ins Krankenhaus und die Eltern sagen, wir wussten nicht, dass es sowas gibt.
Ja.
Es ist ja auch gut, dass sich werdende Eltern hoffentlich nicht damit beschäftigen müssen.
Ich wollte es gerade sagen,
Aber die Stiftung fährt auf Messen, die hat eine Homepage. Wir haben nein, nicht einen, mehrere riesengroße Server, auf denen alle Bilder extern gespeichert sind.
man kann zumindest, also es gibt zumindest Wege, euch auch finanziell zu unterstützen, zum Beispiel über
Genau.
Spenden. Also
Genau.
quasi zwar jetzt dann nicht dich direkt als Sternenfotografin, aber über die Stiftung zumindest indirekt.
Genau. Also das machen auch viele Eltern, dass sie der Stiftung was spenden, sei es über PayPal oder über die Bankverbindung. Wir hatten aber auch schon Eltern, die zur Beerdigung bei den Verwandten gesagt haben, wir möchten statt Blumen, dass ihr was spendet,
Ja.
dass von der Beisetzung, von der Trauerfeier, von dem Gottesdienst, die Spenden sind an uns schon gegangen, also als Stiftung. Das haben wir alle schon gehabt. Und was mich persönlich immer am meisten freut, ist, wenn ich von den Eltern irgendwie ein Feedback bekomme.
Ja.
Also ich erwarte nicht, dass die Eltern sich an mich großartig erinnern. Die sind in einer absoluten Ausnahmesituation und die haben anderes im Kopf, als zu wissen, da war jetzt eine Christine und hat die Fotos gemacht.
Ja.
Aber ich freue mich immer ganz doll, wenn dann irgendwann mal was kommt. Ich hatte Eltern, die habe ich begleitet und zu Weihnachten klingelte die Post und ich habe auch auf Post gewartet. Weihnachtspäckchen
Ja.
und der Postbote stand mit einem riesen Paket vor der Tür und ich sag, nee, den Absender kenne, also den Versand kenne ich nicht.
Ja.
Und dann sagt er, ja, da ist ein Aufkleber drauf, das ist von Familie sowieso. Und er sagte den Namen und ich wusste sofort, wer
Ja.
das ist und fing an zu weinen und der Postbote war sehr überfordert damit. Ja. Und drückte mir dieses Riesenpaket in die Hand, so, da, und jetzt bitte schnell weg.
Ja, bloß keine Emotionen.
Ne? Und das war total schön, das war ganz liebevoll, das war ein Päckchen mit Tee und es war ein Popcorn drinne, es war eine Kerze drinne, es war eine Dankeskarte drinne, also wirklich ganz, ganz liebevoll und ich habe mich so gefreut und ja, oder auch Eltern, die ich nicht kennenlernen durfte. Ich habe während Corona fotografiert, dann war es manchmal schwierig, wenn die Eltern erkrankt waren. Mussten oft leider die Fotos ohne die Eltern stattfinden und ich habe
das stelle ich mir auch schlimm vor.
Auch von Eltern Post gekriegt, die mir dann im Nachgang ein Foto von sich als Paar geschickt haben, um zu sagen, guck mal, wir sind die Eltern.
Ja.
Danke, dass du da warst. Und auch die, also das ist für mich immer ja das Größte.
Und was mir gerade auch nochmal bewusst geworden ist, als du das so erzählt hast, dass du ja dahin kommst und auch mal die Eltern kennenlernst oder auch nicht oder die das vielleicht auch nicht realisieren, aber du bist ja neben den Eltern und neben der Familie, vielleicht, wenn vielleicht mal Geschwister mit dabei sind oder andere, bist du der einzige Mensch, der dieses Kind kennenlernt.
Ja.
Und dafür, in seiner kurzen Zeit auf dieser Welt.
Also ich schreibe den Eltern auch immer einen Brief, wenn ich ihnen das Paket schicke. Also es kriegen alle ein Paket mit den Bildern und dem USB-Stick mit den Bildern vom Kind drauf. Und ich schreibe immer einen Brief und ich bedanke mich immer für das Vertrauen, dass die Eltern mir geschenkt haben, dass ich ihr Kind kennenlernen durfte, dass ich in diesem absolut Ausnahmezustand, absolut intimen Moment da sein durfte. Und ich werde eigentlich auch immer total herzlich empfangen.
Also wir können, glaube ich, festhalten, natürlich wünscht man das niemandem und im Idealfall passiert es nicht.
Genau.
Aber wenn Eltern in diese schlimme Situation kommen, ist es fantastisch, dass es dich und euch gibt, die sich diese Situation annehmen, die auch den Raum halten. In dem Moment ist es wichtig, darüber zu sprechen. Du hast es eben einmal angerissen, dass es eben auch leider viele Eltern gibt, die sagen, wir wussten gar nicht, dass es das gibt. Auch damit können wir vielleicht mit dieser Podcast-Folge ein bisschen was verändern und ändern, dass mehr Menschen davon hören. Nicht nur von deinem unglaublich bewegenden Job, den du da machst und wie wichtig und toll dieser Job ist, den du machst, sondern auch, dass es das gibt. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du ja auch noch eine Botschaft an die Menschen da draußen, was dieses Thema angeht, also dieses sowohl sehr traurige als auch sehr bewegende Thema, was ja doch auch dann sehr wichtig ist, was dir auf dem Herzen liegt.
Ja, für mich ist immer wichtig, auch wenn ich jetzt nicht als Betroffener bin, hört den Eltern zu. Das ist so unglaublich wichtig. Geht ihnen nicht aus dem Weg, habt keine Angst davor. Es kann uns alle erwischen, immer. Also selbst wenn wir jetzt sagen, na, wir kriegen keine Kinder mehr, wir haben 3 gesunde Kinder. Auch morgen kann was passieren und dieses Kind ist nicht mehr da. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man betroffen ist und die Leute erfahren, es ist was passiert und sie gehen einem aus dem Weg. Das ist, man wird zweimal gestraft als Eltern.
Es müssen auch nicht immer Worte sein. Also unsere Nachbarin hat dann zum Beispiel zur Geburt unserer Tochter von Lunas Geburt ein wunderschönes Bild gemalt. Ich kann das ja mal, ich guck mal kurz, ob ich das, ach, da habe ich es hier, ich habe mir extra beiseite gelegt. Gucken, ob ich da hier an dem Mikrofon vorbeikomme, ohne hier ein Erdbeben auszulösen. Liebe Mary, ich finde, dass das in dieser Podcast-Folge auch Platz verdient hat. Ganz kurz, ich hoffe, man kann es sehen. Und zwar ist da unten unsere Tochter Luna drauf und oben unsere 5-Sternen-Kinder. Ich habe, als wir das bekommen haben, du weißt es, Mary, ich habe dich nicht losgelassen und Rotz und Wasser geheult. Du musstest, glaube ich, danach die Klamotten wechseln. Das war. Also es gibt ganz, ganz viele tolle und unterschiedliche Wege, mit diesem Thema umzugehen. Und du ermöglichst den Menschen halt einen dieser Wege. Und ich find's unglaublich toll und bin ganz, ganz dankbar, dass du gesagt hast, du legst dich hier mit mir ins Bett.
Total gerne.
Und erzählst davon und gibst uns auch einfach Einblicke in das, was du da machst, weil das ja eben einfach wahnsinnig intim ist. Christine Strecker, Sternenkind-Fotografin. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch.
Ich sage auch danke.
Und nichtsdestotrotz wollen wir auch noch Kleinigkeiten austauschen. Das gehört ja auch hier noch mit dazu. Ich habe ja meinen Nachttisch. Ich habe tatsächlich die ganze Zeit während des Gesprächs, weil manchmal machen wir das ja mittendrin, manchmal am Anfang, manchmal am Ende. Ich habe wirklich keinen Moment gehabt, wo ich gesagt habe, nee, da möchte ich jetzt, das wollte ich einfach nicht. Ich wollte da nicht da reingrätschen, deswegen machen wir es jetzt zum Schluss, jeder bringt ja hier für meinen Nachttisch was mit, woran ich mich erinnere. Und irgendwann in einer Jubiläumsfolge packen wir diese Nachttischschublade mal aus und gucken mal, wer hier alles schon gewesen ist und worüber wir so gesprochen haben. Und ich habe dir im Vorfeld auch gesagt, dass es das gibt und bin mal gespannt, was du mir mitgebracht hast jetzt.
Ja, ich habe ja immer meine Tasche im Auto.
Ja.
Für den Fall, dass ich spontan los muss. Und ich habe dir einen Teddy mitgebracht.
Nein, ist das einer von denen, die...
Genau, das ist einer von den Teddys, die macht eine Dame in Plön für mich.
Ja.
Damit kein Kind ohne Teddy reisen muss. Und ich habe gedacht, wenn etwas zu mir passt und etwas wichtig ist, weil es mir sehr wichtig ist, ist es ein Teddy.
Vielen, vielen Dank. Das ist eine ganz, ganz liebe, tolle Geste. Die möchte ich gar nicht in die Schublade tun gerade. Das ist so dunkel drin. Weißt du was? Erstens kriegt er noch einen Namen und dann bleibt er, glaube ich, hier oben sitzen. Den möchte ich nicht in die Schublade tun. Vielen, vielen Dank. Und hier bekommt natürlich auch jeder von mir ein kleines Mitbringsel. Ich sage immer, vor allem, wenn Frauen neben mir im Bett liegen. Es ist eine Schatulle, aber keine Sorge, ich mache dir keinen Antrag. Ich bin, viele, die diesen Podcast hören, und da wirst du ja gleich auch noch mit zu tun haben, mit dem Sternenbild, begeisterter Hobbyastronom. Und jeder von mir bekommt ja ein kleines Präsent, ein Andenken. Und es ist ein echter Meteorit.
Oh, wow.
Und den bekommst du natürlich auch als Andenken an diese Podcast-Folge. Weil ich immer finde, das passt doch ganz gut zum Thema, wie unfassbar groß das da draußen ist. Ja. Alleine dieses kleine Stück Eisenmeteorit war 4,5 Milliarden Jahre im All unterwegs. Und mir hilft es immer, weil ich dann immer denke, das ist so der schönste Beweis dafür, dass wir irgendwo herkommen und auch wieder irgendwo hingehen.
Ja. Ganz, ganz toll.
Sehr, sehr schön. Vielen Dank für den Besuch.
Danke, dass ich da sein durfte. Danke, dass ich dem Ganzen eine Stimme geben durfte.
Sehr, sehr gern und du bist immer wieder herzlich eingeladen.
Sehr schön.
Wenn du sagst, wir brauchen nochmal wieder Stimme oder ein paar Spendengelder,
gerne,
dann bin ich auch mit dabei. Vielen Dank euch fürs Zuhören, fürs Zugucken. Ihr bei YouTube hattet natürlich die Möglichkeit, ein bisschen mehr was zu sehen. Ihr seht jetzt auch gleich, wie Christine noch was ans Sternbild schreibt, beziehungsweise den Stern aufklebt. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr der Sache ein Like gibt, wenn ihr den Kanal abonniert und freue mich natürlich auch drauf, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dann.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.